Campeones Pogna. Campeones Casting. Campeones Casting. Campeones Casting. Campeones Podcasting.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Folge von Campeones Podcasting. Da es sich leider Gottes um die letzte Folge handelt, haben wir uns was ganz was Besonderes für Sie ausgedacht. Und zwar interviewen wir heute Sebastian Campione. Dafür begrüße ich aber meinen Gastinterviewer, und zwar unseren Kollegen der Dramaturgie, Marc von Reth. Hallo Marc.
Servus Sebastian.
Servus, grüß dich. Na, womit fange ich denn deiner Meinung nach immer den Podcast an? Mit welcher Frage?
Sebastian, du weißt, ich bin treuer Fan und du beginnst immer mit der Frage, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich erzähle aus meinem Leben von Sebastian Campione. Und wenn ihr dann noch was von Mozart braucht, habe ich auch, also auch was Dramatisches. Krieg ich hin.
Sebastian, du warst ja in den letzten Jahren als Bass am Haus tätig mit einer großen Bandbreite von Partien. Haben diese Partien eigentlich alle was gemeinsam? Gibt es sowas wie die typische Basspartie?
Natürlich gibt es ein oder zwei Gemeinsamkeiten bei den jeweiligen Partien. Ist klar, weil wenn jetzt zum Beispiel zwei ältere Herren, wie jetzt Sarastro oder eine Partie, die ich sehr früh in meiner Karriere hier gesungen habe, König Treff. Wenn man die jetzt alterstechnisch miteinander vergleicht, sind die dann logischerweise zwei ältere Herren, sind aber von ihrem Führungsstil, ne, weil beide Anführer dann auch sehr verschieden. Der eine, der große Weise, der andere, der überschwängliche, auch nicht so ganz kompetente Herrscher, der versucht, seinen Sohn zum Lachen zu bringen. Andererseits haben wir dann den Buffo-Charakter von Bartolo, der lustigerweise zwar eine Gemeinsamkeit hat mit Figaro im Buffo, aber logischerweise, weil die beiden in Barbier von Sevilla dann auch Feinde sind, sich auch gegenüberstehen. Das heißt, selbst in den jeweiligen Gemeinsamkeiten gibt es Verschiedenheiten. Also würde ich sagen, einen gemeinsamen Nenner, der findet sich nicht unbedingt.
Schwierig zu finden, aber es ist auch ein total vielfältiges Fach.
Ja, ja, natürlich.
Und auch klischeebeladen.
Oh ja.
Es gibt ja sogar eigene Basswitze. Ja, Sebastian, ja. Da hast du doch bestimmt einen auf Lager.
Ja, auf jeden Fall den, wie sich ein Bass einsingt. Man muss dazu sagen, es gibt mehrere Varianten. Man nehme erstmal eine Flasche, führe sie zum Mund und mache gluck, 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 gluck. Die andere Möglichkeit wäre, man nehme eine Zigarette, zünde sie an, führe sie zum Mund und mache. Die dritte Variante, passt schon. Die vierte Variante, und die ist ein bisschen eklig. Fertig.
Welches war denn eigentlich deine Lieblingspartie an der Oper Wuppertal?
Das war definitiv Figaro in Le Nozze di Figaro. Ich habe auch eine sehr enge Verbindung mit dieser Partie deswegen.
Die begleitet dich also schon länger?
Ja, die begleitet mich seit 2006. Also da habe ich die Partie das erste Mal in einer Off-Produktion in München während des Studiums gesungen.
Ah, ich habe auf deinem Facebook-Profil gesehen, du benutzt sogar noch den alten Klavierauszug von damals.
Genau, man muss dazu sagen, dieser Klavierauszug ist ein Fund aus einem Antiquariat, den ich mir dann gekauft habe, als ich dann quasi den Originalklavierauszug haben wollte, weil wir nämlich für die Off-Produktion eine bearbeitete Fassung hatten, auf Deutsch. Und da wollte ich dann logischerweise, weil ich mir gedacht habe, so hey, diese Partie, die will ich definitiv auch mal im Original singen, wollte ich dann auch einen passenden Klavierauszug dafür haben und das ist immer noch der. Und der schaut auch dementsprechend ramponiert aus.
Ist denn eine Basspartie, die du gerne noch singen möchtest, die auf deinem Wunschzettel steht?
Ja, definitiv. Und zwar König Philipp II. Von Don Carlo.
Das ist eine Verdi-Partie. Da gibt es ja im gleichen Stück auch noch den Großinquisitor. Mhm. Den könnte ich mir sehr gut auch für dich vorstellen.
Ja, es wäre definitiv etwas, das man im Fach quasi als Partie braucht, um wirklich eine große Bandbreite abzudecken. Aber oft genug wird das dann eher wirklich mit älteren Kollegen dann besetzt, um dann auch wirklich diese alte Person, so diesen alten, gebrechlichen, im Original ist er ja auch blind, dann auch wirklich realitätsnah auch darstellen zu können. Deswegen. Und das hat auch ein bisschen was mit der Anatomie zu tun, also mit der stimmlichen Anatomie, warum man dann sagt, man nimmt doch lieber die älteren Kollegen. Deswegen.
Und wenn es jetzt keine Basspartie sein müsste, wir haben ja die anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast auch gerne mal gelöchert, wenn sie fachfremd unterwegs sind. Mhm. Auf welches andere Fach bist du so ein bisschen neidisch?
Also neidisch ist insofern der falsche Ausdruck, weil jedes Fach ja nicht nur aus Sternstunden besteht. Man nehme zum Beispiel das klischeebeladene Heldenfach des Tenors. Was wenige wissen, es gibt auch Opern, bei denen der Tenor der absolute Loser ist. Also man nehme Il Turco in Italia von Rossini. Da ist die einzige Figur, die im ganzen Stück nichts gewinnt, der Tenor. Der verliert alles. Im Bestreben dann auch wirklich etwas zu erreichen, ja, macht er sich dann auch zum Affen. Deswegen ist neidisch.
Ja, naja, da gibt es ja die eine oder andere musikalische Sternstunde, wo du sagst, die würde ich mir gerne mal ausleihen, das würde ich gerne mal singen.
Naja, ich meine, es gibt Baritonpartien zum Beispiel, die sind insofern für mich sehr spannend, weil sie auch nah am Bassfach oder beziehungsweise an den Charakteren des Bassfachs sein können. Man nehme zum Beispiel Iago, wobei Iago dann auch wirklich sehr gefürchtet ist für seine Arie. Ne? Das wäre vielleicht die Herausforderung, die ich mir gerne stellen wollen würde. Andererseits, was das Tenorfach angeht, da würde ich so gern, weil Puccini jetzt nicht sehr viel für Bass geschrieben hat, würde ich mir gerne so die ein oder andere Tenorpartie ausleihen, wie jetzt zum Beispiel Turandot, Fanciulla del West, ne? Also die Arien, die man kennt und liebt. Ne? Da würde ich die komplette Partie auch gerne singen wollen, auch um zu sehen, wie der Zusammenhang aussieht, in dem dann eben dann diese großen Arien dann auch eingebettet sind. Ja, das wäre was.
Mittlerweile ist ja bekannt, dass das Ensemble der Oper Wuppertal in der nächsten Spielzeit ein anderes Gesicht haben wird. Du verlässt das Haus auch. Mhm. Kannst du uns schon verraten, wo es dich hinzieht? Was deine nächsten Projekte sind oder ist das noch ein großes Geheimnis?
Also, ein großes Geheimnis ist es nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich will ins Freiberufliche einsteigen. Auch deswegen, weil viele Partien, auf die ich dann auch wirklich aus bin, die kann man als Bass im Ensemble nicht wirklich erwarten. Es liegt aber auch daran, dass der Bass im Ensemble in der Gruppe dann auch wirklich viele kleine Partien bis, ich würde mal sagen, mittlere Partien abdecken muss. Man muss bedenken, es gibt sehr viele Männerpartien, viele davon sind dann auch tief. Das heißt, man muss dann, weiß ich nicht, den zweiten Baum von links singen. Des Öfteren, wenn dann auch Musicals auf dem Spielplan stehen, wird man dann auch für einen der Cockneys besetzt, weil dann die jeweiligen Personen im Ensemble dann fehlen, ne, um dann diese Partien dann abzudecken. Deswegen möchte ich dann in der freien Szene dann die Partien ansteuern, die dann auch nicht von festen Ensemblemitgliedern an anderen Häusern dann auch besetzt werden. Man nehme eben zum Beispiel König Philipp. Es gibt sehr wenige Häuser, die dann auch wirklich die Kollegen haben, die dann solche Partien abdecken, ne? Deswegen werden dann auch oft Gäste für diese Partien dann auch gesucht. Und ich würde sehr gerne dann auch wirklich in diese Nische dann auch mal hineinstoßen. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass ich dann auch alterstechnisch langsam anfangen kann, dann auch dieses Fach abzudecken, anzugreifen, wie man das auch sehen mag.
Toi, toi, toi an dieser Stelle.
Jawohl.
Kommen wir zu etwas Fiktiven, zu etwas Irrealem. An welcher Stelle des Theaters würdest du denn gerne arbeiten, wenn du nicht singen würdest?
Also Stelle des Theaters? Oder jetzt ja, oder Arbeitsplatztechnisch.
Okay. Was würde dich da reizen? Oder wusstest du schon von Anfang an, ich will auf die Bühne?
Mit 10 habe ich meinem Vater, meiner Mutter gesagt, ich will Opernsänger werden. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich wusste schon von Anfang an, dass ich Opernsänger werden will und dass nichts anderes für mich in Frage kommt. Aber da ich während der Schulzeit, während der Studienzeit dann auch sehr viele Jobs, Nebenjobs und so weiter gemacht habe, weiß ich ungefähr, wie das Berufsleben dann auch außerhalb aussieht. Wenn ich jetzt sagen würde, ein anderer Posten im Theater, entweder Marketing, weil ich schon immer einen Hang zum etwas Verkaufen hatte. Verkaufen auch in dem Sinne, jemanden etwas so zu erklären, dass es attraktiv für ihn erscheint. Bei meinem Vater zum Beispiel habe ich aushilfsweise als Repräsentant für verschiedene Feinkostprodukte gearbeitet und habe dann Neuvorstellungen im Geschäft, das mein Vater geführt hat, der Kundschaft dann auch präsentieren müssen. Und deswegen ist die PR-Abteilung schon so ein bisschen meins. Also neue Verkaufsstrategien dann auch ausarbeiten und so weiter. Das würde mir liegen. Vor allem, weil wir auch auf der Bühne dann verkaufen müssen. Wir müssen uns selber ja auch verkaufen. Wir müssen unsere Partie verkaufen. Daher ist diese Parallele da. Und es klingt sehr hochgegriffen. Wenn, dann würde ich gleich den Chefsessel anzielen. Im Theater. Ich würde sagen, deswegen Intendanz, weil ich sehr viele Dinge gesehen, mitgemacht habe, die eine Reform brauchen, meiner Meinung nach. Ich war immer der Meinung, dafür bräuchte es eine Revolution von oben. Und wenn man eine Revolution von oben haben möchte, dann muss man entweder denjenigen, der oben sitzt, unterstützen können, oder man muss selber oben sitzen, um dann diese Revolution anzustoßen. Deswegen wäre das eigentlich der Grund, warum ich mir dann sage, so den Posten würde ich einnehmen wollen.
Aber das waren jetzt eine ganze Menge Träume. Mhm, auf der Bühne passieren ja auch jede Menge Träume. Gibt es denn einen schönsten Bühnenmoment, an den du dich so erinnerst?
Da gab es einige. Die Frage ist, ja, wer hat den Vorzug? Ja, das ist, weil im Grunde sind die alle so wertvoll für mich. Der schönste Bühnenmoment, und zwar, weil er dann auch wirklich viel für mich getan hat, war auch wieder ein Moment zu Studienzeiten. Und zwar durfte ich 2007 zusammen mit dem Bayerischen Rundfunkorchester im Rahmen einer Theaterakademie-Produktion, wie wir ja wissen, habe ich ja an der Theaterakademie August Evering auch studiert, wie eine gewisse andere Kollegin, die ich auch hier interviewt habe. Und da durften wir Gianni Schicchi zur Aufführung bringen. Und ich durfte eben Gianni Schicchi machen. Und der schönste Bühnenmoment war im Grunde der, als ich nach der Arie, die eine Riesenschwierigkeit für einen Bass darstellt, und zwar deswegen, weil sie wirklich im Grenzbereich der Stimme liegt. Insofern Grenzbereich, es gibt sehr viele Kollegen, denen ist die Arie schlicht und ergreifend zu hoch. Für mich war das wirklich so bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ne? Und als es dann auch wirklich geklappt hat, als die Früchte der harten und wirklich sehr, sehr gut geführten Arbeit, die wir hatten, also ich muss sagen, das war meine absolute Lieblingsproduktion in meinem Leben, weil da wirklich alles gestimmt hat. Da hat wirklich alles funktioniert, musikalisch, szenisch, mit den Kollegen. Also es gab nichts, aber wirklich absolut nichts Negatives daran. Als ich realisiert habe auf der Bühne, das sind die Früchte, das ist das, was wir geschaffen haben. Und das Publikum mag es, nimmt es auf. Da dachte ich mir, ja, dafür mache ich das. Das ist es. Das war die Bestätigung, dass es absolut meins ist. Also mein Leben, dass es nicht anders geht, als Oper zu machen.
Jetzt traue ich mich, die nächste Frage ja schon gar nicht zu stellen, weil die dreht sich um den peinlichsten Bühnenmoment. Stichwort Pleiten, Pech und Pannen.
Ei. Uff, da hatte ich auch so viele. Ich erzähl mal mehrere, also weil, wie gesagt, die sind auch schnell erzählt. Ein wunderbarer Bühnenmoment, man steht mit einem schwarzen Smoking auf der Bühne, singt bei einer Gala seine Arie, geht von der Bühne und merkt, Mann, mein Türschlitz war offen. Und zwar die ganze Zeit. Ich konnte von Glück reden, dass das Hemd nicht aus dem unteren Bereich der Hose raus sah. Das wäre richtig peinlich gewesen. Andererseits auch wunderbar, während des Quartetts zwischen Pobar und den, es sind glaube ich die Schülerinnen, ich glaube das sind die Schülerinnen, und zwar in Der Mikado von Gilbert und Sullivan, stand ich auf der Bühne, sang meine Solophrase und mitten im Satz hatte ich einen kompletten Blackout. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin, was ich tue, wie geht's weiter. Weiter singen war sowieso ein Ding der Unmöglichkeit in dem Moment. Ja, und da musste ich dann mich rausziehen. Die Frage ist halt nur, wie? Gott sei es gedankt, habe ich mich dann noch irgendwie fangen können, aber das sind Momente, wo du dann denkst, oh mein Gott.
Man sieht dich im Haus häufig mit Kopfhörern unterwegs. Der Beat macht dir deinen ganz eigenen Soundtrack des Lebens. Was läuft denn zurzeit gerade so auf deiner Playlist?
Wahnsinnig viel. Und zwar habe ich nicht nur eine Playlist. Ich habe insgesamt drei Playlisten, die ich ansteuere. Und zwar die eine für das Training, die andere, ja, so wenn ich guter Dinge bin. Und die andere, wenn ich dann wirklich so einen extra Kraftschub in meinem Leben brauche. Letztere wäre eine Playlist, die vollgepackt ist mit Heavy Metal und Hard Rock Bands. Also nicht nur Heavy Metal, sondern auch New Metal und welche Sorten es dann auch gibt. Die zweite Playlist besteht aus Hip-Hop mit ein, zwei elektronischen Einsprengseln. Die dritte Playlist, die besteht aus sehr viel Motivationsmusik, auch verschiedener Genres zusammengestellt. Genau.
Du hast nicht nur einige der Jingles, die wir heute im Podcast hören, selbst produziert und arrangiert, sondern bist auch ein Meister des Beatboxens. Kannst du uns da mal eine Kostprobe geben und uns dann verraten, wie du dazu gekommen bist?
Also Meister des Beatboxens wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Vor allem, da ich gerade an einem Projekt zusammen mit dem deutschen Meister im Beatboxen arbeite. Ich glaube, wenn ich mich mit ihm vergleichen würde, der würde mich, glaube ich, in der Luft zerreißen mit dem, was er kann. Aber ja, ich kann euch dann eine Kostprobe geben. Erstmal noch beantworten, wie ich dazu kam. Wie ja die meisten wissen, war die allererste Musikrichtung, die ich gehört habe in meinem Leben, Hip-Hop. Und Hip-Hop im Grunde genommen ja ein Überbegriff ist für jegliche Arten von Musik, die dann eben da drin enthalten sind. Und auch andere Kunstformen, wie jetzt zum Beispiel Street Art, das Tanzen, eben Breakdance und auch das Beatboxen dann eben dann dazugehören, habe ich in dieser Szene das Beatboxen auch von, damals war es Bismarcky, das erste Mal gehört. Ich rede von Anfang der 90er. Und danach auch von Beatboxern wie Razzell zum Beispiel gehört. Und da ich generell schon auch als Kind versucht habe, sehr viele Geräusche dann auch zu imitieren, habe ich es einfach probiert. Ich habe mitgehört, habe versucht, die jeweiligen Geräusche dann auch selber irgendwie zu generieren und habe dann mit 16 ungefähr dann auch ein bisschen was zustande gebracht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Vor allem, weil heutzutage gibt es ja schon 14-Jährige, die machen Online-Kurse. Ja, also die unterrichten, wie man am besten beatboxt. Und Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und so weiter, die wesentlich jünger sind als ich zu dem Zeitpunkt, der da erst angefangen hat, Deswegen sehe ich mich da jetzt nicht als, als großer Meister. Aber da bin ich auch dazu gekommen, vor allem, weil mich diese Musikrichtung ja auch immer begleitet hat. Und wenn man dann auch mal keine Möglichkeit hat, die Kopfhörer aufzusetzen, dann kann man ja auch mit dem Mund mal was machen. Auf geht's. Okay, jetzt legen wir mal was auf. Ihr fragt euch, auflegen? Ohne Plattenspieler? Kein Problem, ich brauche nur ein Mikro und meinen Mund. Das hört sich ungefähr so an.
Ein Land, mit dem du auch familiär verbunden bist, ist Italien. Man hört es nicht zuletzt an deinem Nachnamen, sondern auch an der Liebe zur Oper in italienischer Sprache. Ja. Was waren denn hier in Wuppertal die italienischen Momente im Leben?
Also man glaubt es kaum. Also ich bin ja nicht nur Italiener, ich bin Sizilianer. Als Sizilianer, als Insulaner ist man immer so ein bisschen speziell. Das merkt man an Sarden, das merkt man an, wenn wir in Frankreich gucken, an Korsen, ne? Oder in Spanien sind es die Kanaren, ne? Die sind immer so, die haben immer so einen eigenen Schlag, ne? Und haben dann auch ihre eigene Kultur, Zugehörigkeit, wie man das jetzt nennen mag. Was ich in Wuppertal gemerkt habe, es gibt super viele Sizilianer und es gibt auch wahnsinnig viel sizilianisches Essen. Wie jetzt zum Beispiel Arancini. Ich habe, als ich in München gelebt habe, habe ich Arancini nur von meiner Oma gegessen. Arancini nur zur kurzen Erläuterung, das sind panierte und frittierte gefüllte Reisbällchen. Na, und die gibt's im Grunde genommen in Wuppertal häufiger als in München, man glaubt es kaum. Und eben, dass es dann so eine starke und große Gemeinschaft gibt in Wuppertal. Also das ist für mich ein italienischer Moment in der Stadt, zumindest. Im Theater muss ich sagen, als ich Sprachcoaching geben konnte in Italienisch, das war dann so mein italienisches Highlight.
Wir kommen zu unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde.
Das ist mein Text.
Heute ist es meiner. 21 Fragen, 21 schnelle Entscheidungen. Bist du bereit?
Jawohl.
Boxen oder Ringen?
MMA.
Hund oder Katze?
Hund.
Nass oder trocken?
Nass.
Bass oder Violinschlüssel?
Bass.
Pasta oder Pizza?
Beides.
Glatze oder Perücke?
Glatze.
Sizilien oder Nordrhein-Westfalen?
Sizilien.
Verdi oder Wagner?
Verdi.
Sekt oder Selters?
Sekt.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Facebook oder Instagram?
Insta.
60 oder Bayern?
60.
Neuperlach oder Oberbarmen?
Neuperlach.
Blind oder taub?
Blind.
Süßes oder Saures?
Süßes.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Podcasting oder Vorsingen?
Podcasting.
Opa oder Oma?
Opa.
Sebastian oder Campione?
Campione.
Hast du noch Luft?
Ja, natürlich.
Und? Was ist denn dein Lieblingsort in Wuppertal?
Ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach ein sehr unterschätzter Ort. Und ich sage nicht die Nordbahntrasse. Und zwar die Barmer Anlagen. Also ich finde, die Barmer Anlagen sind sehr unterschätzt, weil im Grunde, so wie sie gelegen sind und auch angelegt, das hat schon so ein kleines Juwelcharakter.
Ich glaube, die sind ja auch noch nie genannt worden in allen Folgen.
Ne, immer nur Nordbahntrasse.
Du hast in allen Folgen die Fragen stellen dürfen. Welche Frage möchtest du dir heute zum Abschluss selber stellen?
Puh, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Also die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was würdest du den Kindern, die in einer schlechten Umgebung, wie du auch erleben durftest, aufwachsen und groß werden müssen, quasi, was würdest du ihnen raten? Die Antwort darauf ist, nebst nicht aufzugeben, nebst immer weiterzumachen, immer vorwärts zu gehen, ist es Augen, Ohren und Herz offen zu haben, um neue Dinge zu entdecken, neue Dinge zu probieren, dann zu urteilen und sie vielleicht für euch, für euer Herz, für eure Familie, für eure Gesundheit, für eure Stabilität auch nutzen zu können. Und zwar insofern, dass ihr sagt, jetzt habe ich dann endlich ein Leben, jetzt kann ich endlich was machen, jetzt kann ich.
Das ist doch eigentlich ein wunderschönes Schlusswort für die finale Runde von Campiones Podcasting. Und zur Abmoderation würde ich jetzt gerne wieder an dich übergeben, Sebastian.
Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte gerne in eigener Sache noch etwas sagen zum Abschluss. Und zwar, was ich ja auch anfangs und auf anderen Kanälen oft gesagt habe, dieser Podcast war im Grunde genommen meine Idee. Und dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, diese Idee überhaupt zu realisieren, das ist wahnsinnig wertvoll für mich, wahnsinnig wichtig für mich, dass die Kollegen Marc von Red, der vor mir sitzt, Marie-Philine Pippert, Thomas Dickmeis vom Ton, dass die für mich da waren und geholfen haben, diesen Podcast so lebendig zu gestalten, ihm dieses Leben einzuhauchen, dieses Kind quasi auf die Welt zu bringen. Dafür möchte ich euch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig danken. Und nicht nur eben den Mitwirkenden, sondern auch den werten Damen und Herren, die uns gefolgt sind. Nicht nur auf den jeweiligen Podcast-Kanälen, nicht nur auf Social Media, sondern auch live im Opernhaus. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. perfekt.